der Mutter-Tochter True Crime Podcast.
Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Es ist März 1995, als Melanies Mutter bei der Polizei ihre 16-jährige Tochter als vermisst meldet. 2 Tage und Nächte ist sie bereits verschwunden. Doch die Beamten nehmen ihre Sorgen und ihre Vermutungen nicht ernst und schicken sie weg. Sie glaubt, dass jemand ihre Tochter etwas Schreckliches angetan hat und glaubt auch, den Namen zu kennen. Daraufhin arrangiert sie einen Privatdetektiv, der sich auf die Suche nach Melanie begibt. Und schon bald macht er eine unglaubliche und verstörende Entdeckung, die 22 Jahre zurückreicht und durch die Wende in Vergessenheit geriet. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Sächsisch, dem Mutter-Tochter-True-Crime-Podcast mit wahren Verbrechen und Kriminalfällen aus der ganzen Welt. Hörbar aus Sachsen. Ich bin Rose.
Und ich bin Kathi.
Und nun wünschen wir euch viel Spaß bei unserer neuen Folge.
Hallo Rose.
Hallo Mama.
Na, wie geht's dir?
Gut, auf jeden Fall.
Wir haben uns ja echt lange nie gesehen, wollte ich gerade sagen.
Ja, wir haben uns oft gesehen, aber nicht so oft gehört. Nee, gehört haben wir uns auch oft. Wir haben nicht oft aufgenommen.
Oder besser gesagt, ihr habt uns lange nie gehört, sagen wir mal so.
Ja.
Wir haben jetzt April. Wir sind jetzt mitten in den, sind das Osterferien? Wir sind mitten in den Osterferien jetzt in Sachsen. Und unsere letzte Folge war mitten in den Winterferien. Der Fall übrigens, ne, das ist ja mein Fall, den ich rausgesucht habe. Das war übrigens ein Wunsch von jemandem, die mir geschrieben hatte. Mhm. War eine ganz neue True Crime Podcast-Hörerin, also die sich vorher noch nicht so unbedingt damit beschäftigt hat und sich so langsam Stück für Stück in sämtliche Podcasts reinhörte.
Ja.
Nämlich dank dem Tom aus Ulm ist sie nämlich zu uns gekommen. Genau, und zwar hatte die Sandra Schmidt oder auch bei Instagram Sandra_nur_Sandra aus Sachsen-Anhalt uns geschrieben und hatte gefragt, Mensch, ich habe mal einen Wunsch und zwar, mach doch einen Fall aus dem Ort, wo ich herkomme.
Verrate so nicht welchen, ja.
Genau, das verrate ich jetzt nicht. Aber zumindest, Sandra, das ist vor allem für dich. Und ich fand ihn auch wahnsinnig krass, das alles durchzulesen und ja, ein bisschen rauszusuchen und zu recherchieren dazu. Das ist schon echt ein krasser Fall. Und ich finde es eigentlich auch mal gut, dass irgendwie wieder was aus dem Osten sozusagen, aus unserer näheren Umgebung sozusagen her ist. Passt ja auch ein bisschen zum Sächsisch. Genau. Und vorab auch noch, ich soll jemanden grüßen. Und zwar Sedes, sage ich nur. Viele liebe Grüße an Sedes. Und wir haben uns ja jetzt wirklich eine Weile nicht mehr zum Podcast aufnehmen getroffen.
Was ist passiert?
Was ist passiert in der Zeit?
Nicht so viel.
Oh mein Gott, doch, heute war Sonne.
Oh krass. Also wirklich, dass sich das Wetter das noch einfallen lässt, jetzt noch so kalt zu sein. Es ist April, ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich übelst gefreut, dass wir uns heute zum Podcast aufnehmen sehen. Und es ist ja unsere 17. Folge, weil es hat jetzt wirklich eine Weile gedauert. Aber
irgendwie fühlt sich das nicht an wie die 17. Folge schon. Das sind übelst viele.
Nee, aber es hat auch total Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich habe ja zwischendurch noch Geburtstag gehabt und da habe ich eine übelst krasse Vorgeburtstagsüberraschungsfeier bekommen. Also vor meinem Geburtstag. Ich habe mich am Valentinstag. Also da wisst ihr mal, wie lange es auch her ist. Und da ich irgendwie ja auch dann nicht mehr so richtig hinterherkam, um Fälle rauszusuchen oder überhaupt zu schreiben und mich ungern irgendwo in einem kalten Zimmer an einen Rechner extra setze.
Mama hat ja immer ihre Fälle geschrieben, oben neben unserem Zimmer, in einem Zimmer, wo ihr Computer drin stand.
Ja, und da ich ja eh die ganze Zeit sowieso von früh bis abends mit Computern und 3 Monitoren vor mir zu tun habe und gestalte und mir Sachen ausdenke und Grafiken mache und so weiter und Busse gestalte und was weiß ich, Internetseiten und was
das
auch immer alles.
Du?
Ja, mein Gott. In verschiedenen Städten sogar.
Werbung.
Ja. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, ach nee. Und da habe ich ein übelst krasses Geschenk bekommen von allen zusammen und habe jetzt sozusagen, wenn ich im Bett liege, kann ich schön nebenbei die Fälle schreiben, wenn ich Lust habe. Zack,
ja.
Einfach Google rein, Google Docs auf und weiterschreiben und los geht's. Genau, und deswegen habe ich jetzt auch relativ schnell in 4-5 Tagen oder 4-5 Abenden, Nächten zusammen gebaut.
Krass.
Und auch cooler Fall. Also seid gespannt und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Oder hast du noch was zu sagen, Ros?
Nein.
Ich denke mal, den Rest besprechen wir danach.
Ich bin gespannt.
Und übrigens noch vielen Dank für die Leute, die uns währenddessen wir jetzt so lange nicht da waren, uns weitergehört haben und auch weiter bewertet haben, weil es ist echt cool. Also macht wirklich Spaß dann auch, da weiterzumachen.
Ja.
Also lege ich mal los. Bei unserem heutigen Fall begeben wir uns nämlich nach Brandenburg an der Havel. Und wir landen am Ende in unserem Nachbarbundesland.
Mhm.
Welches wäre, ne? Was kommt in Frage?
Thüringen und Sachsen-Anhalt und... Boah, ist Brandenburg noch?
Ja, kommt hin, aber ich bin geografisch ganz schlecht. Es ist Sachsen-Anhalt.
Scheiße, was? Habe ich Sachsen-Anhalt gesagt?
Ja, hast du.
Ah, habe ich gesagt.
Thüringen und Sachsen-Anhalt.
Super.
Genau genommen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, ne? Alle Schulkinder, komm,
ich habe das mal gewusst. Ich habe es mal gewusst.
Komm.
Ich weiß es nicht mehr.
Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Du hast vorhin schon mal was gehört, wie der Fall heißt.
Okay,
Dum, 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 dum.
War das nicht?
Ja, ja, genau, richtig.
Ja, es war Magdeburg.
Dum, dum, dum.
Ich bin mir total schlecht. Ich bin total schlecht in Sachen Namen merken.
Weißt du, was geil wäre, wenn jetzt Magdeburg das die Landeshauptstadt von Thüringen wäre?
Ja.
Welche ist die Landeshauptstadt von Thüringen?
Ich weiß es nicht.
Komm, echt die Blöße, dürfen wir uns nicht geben.
Ich bin,
doch, natürlich wissen wir das.
Ich bin so schlecht in Namen merken. Wir haben ein Buch gelesen in der Schule.
Komm, Rose, das
bin ich gerade noch dabei. Und das heißt Erebus, falls irgendjemand kennt. Und ich habe es gelesen. Wir wollen es heute nicht mehr so lesen. Und da haben wir jetzt so eine Lektürekontrolle geschrieben, ja. Und ich habe es gelesen, ja. Ich war stolz auf mich. Ich habe es wirklich gelesen. Und ich bekomme trotzdem eine 3. Weil die so viele Namen da einen abgefragt hat. Und ich kann mir sowas einfach nicht merken. Und ich dachte mir so, okay, die Arbeit war einfach schlecht, ja. Das geht doch eben so, ja. Alle, gefühlt die Hälfte aus meiner Klasse hat eine 1 da drin geschrieben. Ja, ich habe mich ein bisschen dumm danach gefühlt. Aber ich glaube, das ist einfach so, dass ich mir keine Namen merken kann. Das muss ich einfach akzeptieren.
Auf jeden Fall kann ich sagen, Thüringen ist Erfurt.
Ah ja, super.
Also Magdeburg ist Sachsen-Anhalt.
Super.
Yeah, kommt, lacht alle. Und zwar... Genau, wir gehen nämlich nach Magdeburg. Wer auch aufgepasst hat. Wurde ja auch schon in der Einleitung genannt, oder? Beides ist etwa 126 Kilometer voneinander entfernt. Und was es damit auf sich hat, werden wir dann auch im Laufe unserer Folge erfahren. Es ist Mitte März 1995, als eine verzweifelte Mutter bei der Polizei in Magdeburg an der Havel erscheint. Bereits seit 2 Tagen und 2 Nächten ist ihre 16-jährige Tochter Melanie verschwunden. Normalerweise meldet sie sich immer zu Hause, wenn sie weg war. Doch es gibt seitdem kein Lebenszeichen mehr von ihr. Gestern war sie mit einem guten Freund verabredet gewesen, aber nicht aufgetaucht. Sie hat ein ungutes Gefühl, also die Mutter, denn das passt so gar nicht zu ihrer Tochter. Es muss etwas passiert sein, das hat sie im Gefühl. Oft ist Melanie in der Piccolo-Bar anzutreffen, denn die Piccolo-Bar ist ein bekannter Treffpunkt der Jugendlichen aus der Stadt. Tagsüber ist die Piccolo-Bar ein Eiscafé, abends leuchten die Fenster in Neonfarben und dann hängt hier die Jugend ab. Sie trinkt etwas, sogenanntes Vorglühen zum Feiern, ne? Ich hoffe, du kennst es noch nicht, ehe man weiter in die Disco zieht. Als würdest du, hey Mama, ich muss mal ein bisschen vorglühen und ich ziehe dann noch weiter in die
Natürlich,
Disco.
Natürlich, ja.
Ja.
Ich erzähle dir das nur nicht, Mama. Eigentlich mache ich das jedes Wochenende, ja.
Gestern war die Mutter mit dem Freund, mit dem Melanie verabredet war, in dieser einen Piccolo-Bar. Dort sah man Melanie zuletzt in Bekleidung eines Mannes. Sein Name ist Jürgen. Den Namen habe ich übrigens geändert. Der war auch in verschiedenen Artikeln sozusagen unterschiedlich. Jürgen war oft zu Besuch in der Bar und hat auch des Öfteren ein paar der Jugendlichen, die ihn kannten, in die Disco gefahren. Und heute ist Melanies Mutter direkt zu Jürgen gefahren, hat an seiner Wohnungstür geklingelt und nach mehrmaligem Klingeln öffnet er auch endlich. Auf die Frage, ob er wisse, wo Melanie sei, sagte er, dass sie bei ihm übernachtet hätte und dann zu einer Band nach Berlin gefahren ist. Macht man ja so, ne? Machen wir auch oft. Also auf wie vielen Konzerten war die schon? Auf sehr
also
vielen,
der geht
ne?
Auch, die geht jetzt zu einem Konzert oder kennt die Band oder so?
Nein, er hat gesagt, dass sie bei ihm übernachtet hätte und dann nach Berlin zu einer Band gefahren ist.
Ja, aber kennt sie die Band? Oder also
sie kennt
ist
die
sie
Band,
dort zu
genau.
Besuch oder geht sie auf ein Konzert?
Sie kennt die Band, die dort ein Konzert hat und kennt sie aber auch, also ist dann auch mit zu Besuch.
Ja.
Seitdem hat er sie leider nicht mehr gesehen. Ein Blick in die Wohnung sagte, dass es auch stimmte. Von Melanie war keine Spur. Die Wohnung war sauber, nahezu steril. Sie ließ sich damit abwimmeln und ging. Doch das ungute Gefühl blieb. Als sie noch einmal in die Piccolo-Bar ging, begegnete sie dort zufällig wieder Jürgen. Doch dieser tat so, als kenne er sie nicht. Also die Mutter, ne? Und nun steht sie auf der Polizeiwache und schildert alles. Sie gibt nun eine Vermisstenanzeige auf. Melanie, sie ist Schülerin, 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und trägt schulterlanges, braunes Haar. Sie trägt eine blaue Jeans. Zuletzt gesehen mit Jürgen. Doch die Beamten nehmen ihre Sorgen und ihre Vermutungen nicht ernst und schicken sie weg. Erneut. Melanies Mutter ist verzweifelt. Sie muss etwas tun. Also beschließt sie selbst, etwas zu unternehmen. Und sie braucht dabei Hilfe. Hilfe von jemandem, der weiß, was man tun muss. Und den muss sie noch an diesem Donnerstagabend aufsuchen. Burkhard Stiebing ist Privatdetektiv. Und er hat bald Feierabend. Er sitzt am Schreibtisch im ersten Stock eines grauen Hauses auf der Kurstraße 53. An seiner Tür ist ein Schild. Detektiv Stiebing. Seine Telefonnummer und drei Worte. Termine nach Vereinbarung. Er sieht aus wie ein typischer Detektiv, wie man ihn aus den Filmen kennt. Wie stellst du dir einen typischen Detektiv vor?
Klein, Schnurrbart und Brille. Nee, doch ja schon.
Und vom Alter her?
Älter, so 50, 60.
Genau.
50
also
eher 50.
Erst vom Alter her etwa 45 Jahre alt, ein kräftiger Mann mit Vollbart und Brille. Aber auch so ein bisschen stämmig so, ne? Also schon ein bisschen kompakt.
Schon.
Er raucht und trägt eine Lederjacke.
Das ist so klar, rauchen. Die rauchen doch alle.
Oh, ich habe früher übelst gerne so Detektivfilme geguckt sowieso. Ich bin da so.
Aber ganz ehrlich, ja, ich glaube, die rauchen alle aus Langeweile heraus. Ich meine, was machst denn du, wenn du andere Leute so beobachtest? Ja, du rauchst ja einfach nebenbei. Machen die das nicht so aus Langeweile oder so?
Nee, das ist dann eher immer so, das sieht dann auch immer so ein bisschen so mystisch aus, so.
Ja, aber die, also
ich stell mir vor, der würde die ganze Zeit ein Bier trinken, da wäre er dauerbetrunken.
Vielleicht sind die auch dauerbekifft, weil die ganze Zeit Gras rauchen.
Ah, apropos bekifft, hatten wir jetzt nie letztes wieder das Thema. Wie viel, ich habe heute früh im Radio gehört, drei Pflanzen darf man anbauen. Wir hatten ja letztens das Thema, ne?
Ja.
Also ist nie, ich trinke weder, noch rauche ich, noch irgendwas. Ich bin total langweilig wahrscheinlich. Ein Autoverkäufer hat zu mir mal gesagt, haben Sie da noch Spaß im Leben? Ja, wahrscheinlich.
Das ist natürlich doof,
habe ich
ne?
keinen Spaß im Leben, weil ich kein Bierhalter im Auto nutze oder den Aschenbecher oder den Zigarettenanzünder. Nein. Genau. Aber er raucht Zigarette. Obwohl, ich meine, Sherlock Holmes hat ja nicht Zigarre, sondern der hat Pfeife geraucht, ne? Also der richtige Alter, also so.
Aber Pfeife
typische.
Riecht auch besser als Zigarette, ne?
Ja. Der Opa, also mein Papa, der raucht ja auch Pfeife.
Ja, ganz ehrlich, ich finde, das riecht sogar
gerochen.
Gut, ne?
Hm.
Ja, ich finde ich auch.
Ich war jahrelang immer aktiver Passivraucher, sage ich immer. Also er sieht auf jeden Fall aus wie ein typischer Detektiv. Im Erdgeschoss des Hauses, also wo dieses Büro, die Detektei drin ist, befindet sich das Bistro Number One, eine Nachtkneipe. Eine Kneipe, wo man raucht, dort spielt und Spielautomaten findet. Die Kneipe selbst gehört Burkhard Stiebing, dem Privatdetektiv. Mhm. Melanies Mutter betritt die Kneipe und fragt am Tresen nach dem Detektivbüro. Ihr wurde gesagt, dass man ihn ja finden würde. Als Melanies Mutter an Burkhard Stiebings Bürotür im ersten Stock über der Kneipe klopft, fließen ihre Tränen, als sie von Melanie erzählt, von der Polizei, die sie weggeschickt hat und dass sie nicht ernst genommen wird. Jemand habe ihre Tochter Melanie etwas angetan und sie glaubt, den Namen zu kennen.
Warte, lass mich raten. Ich kann mir keinen Namen merken. Wie hieß er?
Tja.
J, irgendwas mit J. Jürgen.
Genau.
Jürgen.
Random Jürgen. Ne? Stiebing versucht, Melanies Mutter zu beruhigen und bittet sie, ihm alles genau zu erzählen, was sie weiß. Burkhard Stiebing hat seine Detektei bereits seit vielen Jahren. Früher war er selbst Polizist, später übernahm er die Kneipe und wurde Privatermittler. Er ist leidenschaftlicher Detektiv. Einst lernte er bei der Volkspolizei der DDR. Er ermittelte bei Kellereinbrüchen und kleineren Diebstählen, dann später auch bei Körperverletzung und Mord. Aber so richtig passte er nie zur Volkspolizei. Er war kein Typ für Schlips und Kragen. Ne? Er hat ja auch eher eine Lederjacke getragen. Er liebte es, auf den Straßen und in den Kneipen unterwegs zu sein und dort zu ermitteln. Irgendwie war es für seine Chefs ein Problem, dass er sich wie die Gauner in den Kneipen herumtrieb eher. Doch er wollte sich nichts vorschreiben lassen und schon gar nicht, wo er nicht hingehen durfte. Nach eigener Aussage habe ihn sein unsozialistischer Lebensstil irgendwann den Job gekostet. Als er 1983 dann kündigte, stand darin, er sei ein Querulant.
Was heißt das übersetzt?
Also es ist kein Querdenker übrigens, ne? Das ist eine Art Nörgler oder Besserwisser. Aber das haben ja im Kundennamen seine Chefs reingeschrieben in die Kündigung.
Was?
Ich glaube nicht, dass er wirklich, er ist halt kein, er hat die einfach gestört, weißt du? Er hat einfach, ich glaube zu der damaligen Zeit hat immer jemand gestört, der einfach irgendwie
anders
Sachen
war.
Hinterfragt hat, ne? Und ja, einfach nie das machen wollte, was eben vorgeschrieben war.
DDR.
Genau, und das passt ja auch irgendwie in die Zeit.
Auch, dass man ihn einfach kündigen konnte, wegen Nörgeln. Ja. Einfach so als Grund,
weil
ja.
Weil man immer mal sagt, nee, ich habe da eine andere Meinung.
Besserwisserisch.
Ne? Oh, der hat eine andere Meinung, das ist ein bisschen ungünstig. Der muss sich anpassen.
Dann haben die wahrscheinlich so gesagt, so ja, also entweder passt du dich hier an, nörgelst nicht mehr so viel rum und hinterfragst nicht mehr oder du wirst halt gekündigt, ne?
Genau.
Ja.
Tja, und dann ist er halt gegangen.
Ja, verstehe ich.
Er hatte danach so mal auch gar keinen Bock. Erst nach der Wende begann er wieder zu ermitteln. Doch nun nicht mehr in Polizeiuniform oder bei den Beamten, die ihn sowieso nicht akzeptierten, sondern in Lederjacke als Privatdetektiv. Er holte für die Autohändler gestohlene Fahrzeuge zurück, für Krankenkassen überführte er Simulanten oder er hat auch nach Vermissten gesucht. Doch alle hatten einen Grund zu verschwinden, wollten es selbst oder wurden auch von ihm wiedergefunden. Oder kam von selbst wieder. Und nun steht Melanies Mutter genau vor diesem Mann. Er ist ein Rettungsanker, da die Polizei nicht ausrichten konnte oder wollte. Er ist ihr Rettungsanker. Burkhard Stiebing dagegen hört der Mutter richtig zu, im Gegensatz zur Polizei, fragt nach und nimmt jedes ihrer Worte ernst. Er verspricht, nach Melanie zu suchen, bis er sie gefunden hat. Nicht eher wird er aufhören. Melanies Mutter sieht man die Verzweiflung unglaublich an und Stiebing weiß, dass er keine Zeit zu verlieren hat und schlägt sich somit den Feierabend aus dem Kopf. Nachdem Melanies Mutter dann sein Büro verlässt, beginnt er direkt mit seiner Arbeit und begibt sich vor seinem Büro auf die Straße. Sein erster Weg ist, na, was denkst du, wohin geht er?
Zu Jürgen. Nein, okay, dann in diese Bar.
Wissen wir, wie die hieß?
Nee.
Oder ist das dasselbe wie mit den Namen?
Ja.
Die Piccolo Bar.
Krass.
Genau, er geht direkt zur Piccolo Bar, wo er ja Jürgen laut der Aussage von Melanies Mutter auffinden kann. Denn dort hat sie ihn ja auch angetroffen. Burkhard Stiebing muss als erstes mit Jürgen sprechen. Bis zu der Bar sind es nur wenige Minuten von seiner Kneipe und seinem Büro aus. Als er die Tür der Piccolo-Bar öffnet, schaut er sich suchend um. Melanies Mutter hat ihm beschrieben, wie Jürgen aussieht. Ein schmächtiger Mann mit kargem, braunem Haar. Und tatsächlich, Jürgen sitzt allein am Fenster. Er sitzt da und starrt vor sich hin. Stiebing sieht ihn nicht zum ersten Mal, denn er kennt ihn. Aber man ist sich schon ab und an begegnet und kennt sich vom Sehen. Denn Jürgen ist tatsächlich ein regelmäßiger Gast in Burkhard Stiebings eigener Kneipe. Dem Bistro Number One. Oder vielleicht ist es auch nur Nummer 1, ich weiß es nicht. Jürgen ist ein seltsamer Typ und sitzt oft nur so da. Meistens kommt er am Wochenende, mal am späten Abend, mal gegen Mitternacht. Er trinkt nie Alkohol und fragt dann, Burkhard, kann ich noch einen Kaffee haben? Er redet nicht viel, dafür schaut er sich einfach nur um und starrt die Frauen an, die durch die Kneipentür kommen. Das hat Burkhard Stiebing schon oft beobachtet. Jürgen war ihm nicht unbedingt sympathisch, aber er war einfach ein Gast, der des Öfteren seine Kneipe besuchte. Ich glaube, da gibt es einige an Kandidaten, die einfach nur so da sind in der Kneipe, wo man sich denkt, warum sind die hier? Die sind alle irgendwie ein bisschen seltsam. Vor allem, wenn man so alleine irgendwie am Tresen vorne sitzt, jeden Abend.
Wäre das ja nicht irgendwie ein bisschen so langweilig so?
Und dann mit so einem...
Hey, der trinkt ja noch nicht mal, der will mal einen Kaffee haben.
Ja, der Opa geht auch gerne ins Kaffee und trinkt einen Kaffee.
Ja, aber...
Und isst ein Stück Kuchen.
Ja, okay.
Entspannt kann das schon sein.
Stimmt schon, ja.
Aber wenn man so die Leute angafft, schon ein bisschen seltsam, oder?
Ja, schon ein bisschen seltsam.
So ein bisschen. Aber man muss ja deswegen nichts zu bedeuten haben. Vielleicht will er auch einfach unter Leute, ne? Ehe man zu Hause rumsitzt.
Ja.
Nun in der Piccolo-Bar setzt sich Burkhard Stiebing zu Jürgen an den Tisch und spricht ihn auch direkt an. Du bist das, du hast die Melanie herumgefahren? Jürgen antwortet.
Auch so unauffällig, oder?
Ja, dachte ich mir auch so. Hallo, du bist die hier, welche Melanie?
Da kannst du auch gleich sagen, hast du die Melanie umgebracht?
Nu, was ist denn mit Melanie?
Ja.
Jürgen antwortet, ja, wieso? Burkhard Stiebing beginnt nun, Jürgen auszufragen. Und er sagt im Grunde genau dasselbe, was er bereits Melanies Mutter gesagt hatte. Und die Antwort ist immer noch dieselbe. Er weiß nicht, wo Melanie ist. Sie wollte nach Berlin fahren zu einer Band, die sie kennt. Seitdem hat er sie leider nicht mehr gesehen.
Aber der wusste jetzt nicht, welche Band, oder?
Nee, ich glaube nicht, dass er sich irgendwie in Sachen Bands auskennt. Ich meine, wann war das? 1900?
Wusste denn die Mutter, welche Bands sie dort kannte?
Habe ich jetzt zumindest nicht gefunden. Ich glaube auch
nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, sonst hätte er dort als erstes angerufen, ne?
Ich glaube, die hat sich einfach nur gewundert, dass sie sich nicht gemeldet hat. Ich meine, die sind 16, nur, ihr seid 14. Sind ja nur noch 2 Jahre. Ich will zu einer Band nach Berlin. Wow, mein Gott. Darf der Papa bitte mitfahren? Nein. So. Und so erfährt auch Burkhard Stiebing an diesem Abend nicht mehr als das, was er bereits wusste. Aber er bemerkt beim Reden etwas anderes. Immer ehe Jürgen auf eine Frage antworten will, wandern seine Augen nach oben. Sein Blick sucht förmlich nach Worten, die er sagen kann. Burkhard Stiebing hatte in seinen Jahren als Polizist und Kneipier einen sechsten Sinn dafür bekommen, wer etwas zu verbergen
aber
hatte
wirklich,
und wer nicht.
Ja. Ich fühle mich auch immer, man kann das so, man, also, man lügt ja schon manchmal, ja.
What? Bitte?
Naja, nein. Man kann jetzt nicht sagen, dass man nie lügt, ja. Das kann man nicht sagen. So Notlügen oder so. Ich weiß es nicht, weil ich das letzte Mal gelogen habe, aber...
Erzähl mal eine Notlüge. Ja, habe ich schon gemacht, oder?
Ich weiß es nicht. Aber man kommt sich mal so vor, als ob das total auffällig wäre, ja.
Ach so, weil du immer so, ich lüge.
Ja, natürlich. Und ich glaube auch, dass man dann so wegguckt. Ich glaube, das ist wirklich so.
Ich glaube, die größte Lüge, und die man mehrmals am Tag macht, wie geht's dir? Gut.
Aber die kennt man schon so auf.
Ich meine, wer sagt denn wirklich jedes Mal, ah, heute geht's mir wirklich irgendwie ganz mies.
Ja, aber ich glaube, das ist was anderes, weil die hat man schon so einstudiert, das ist dann keine Lüge mehr, man sagt einfach nur noch gut.
Aber manchmal denke ich zum Beispiel so, eigentlich habe ich mich jetzt ein bisschen selber belogen, weil manchmal geht es mir auch nicht immer so gut. Oder alles gut ist auch immer so ein geiler Satz. Alles gut.
Das sage ich ziemlich oft. Hm.
Also seine Augen wandern zumindest immer nach oben. Aber ich habe zumindest noch nie rausgefunden, ob jemand, weil er irgendwie die Augen komisch bewegt, dass er irgendwie...
Meinst du bei anderen?
Ja, bei anderen. Ist das schon
mal
aufgefallen?
Aber ich glaube, das merkt man auch nicht. Aber ich merke das bei mir selber.
Ja.
Ich glaube, bei anderen, das sehen... bestimmt so Personen wie er hier. Aber nicht wir.
Oder man wird ein bisschen rot, dann sieht man es vielleicht auch.
Ja, aber wird man beim Lügen wirklich rot? Ist das so?
Nee, nur wenn es unangenehm ist.
Ist das so ein Ding?
Weiß nicht. Aber manchmal. Manchmal, wenn man... Oder eher...
Wenn es einem unangenehm ist, dann ja, auf jeden Fall.
Ja.
Aber ansonsten...
Nee, aber eigentlich nicht beim Lügen, sondern wenn einem was unangenehm ist.
Ja, das würde ich auch eher sagen.
Oder man ist ein bisschen peinlich. Zumindest hat er eben einen sechsten Sinn dafür bekommen. Ne? Versteht man ja auch, er steht da und putzt wahrscheinlich ein Glas, wäscht es ab. Da guckt man so ein bisschen mit seinem Blick rum und denkt so, der ist irgendwie ein bisschen seltsam. Der hat einen komischen Blick drauf. Und auch an diesem Abend wusste er, hier stimmt irgendetwas nicht. Und es hat auch etwas mit Melanies Verschwinden zu tun. Denkt er sich zumindest. Noch in derselben Nacht klingelt Melanies Mutter erneut bei Jürgen an der Wohnungstür. Sie ist in Bekleidung eines anderen Freundes. Jürgen öffnet die Tür und fragt, ob nun alle verrückt geworden sind. Es kann doch nicht sein, er kann doch nichts für Melanies Verschwinden. Und verzweifelt muss sie erneut gehen, ohne nur ansatzweise zu wissen, wo sie überhaupt nach Melanies suchen
soll. Aber ganz
kurz,
ja.
Ja.
Ich stell mir vor, du bist so mit deiner Freundin so, ist weg, geht einfach und auf einmal kommen da zwei Personen, beschuldigen dich, so auch offensichtlich so. Und dann kommt auf einmal noch eine dritte Person, die jetzt zusammen da sind. Du denkst ja auch, sag mal, alle jetzt eingeschnappt, ja.
Ja. Zumindest, ja, kommt sie dort auch nicht weiter. Burkhard Schiebing ruft am nächsten Tag in Berlin an. Und zwar bei der Band, bei der sich Melanie, laut Jürgen, aufhalten soll. Und es stimmt. Man kennt Melanie... Aber sie ist nicht da, denn mit 16 Jahren ist sie noch minderjährig und Minderjährige würden sie nicht aufnehmen.
Ah, also kannten die Band doch, ja.
Ja, die kannten auch die Melanie, aber Melanie ist nicht dort gewesen. War auch nicht so geplant, weil eben minderjährig und genau, aha, haben sie auch nicht gesehen. Als nächstes befragt er Melanies Freunde. Vielleicht findet sich da ja eine Spur. Sie erzählen, dass Melanie zwar hin und wieder die Schule geschwänzt hätte, aber man wusste immer, wo sie war. Hast du eigentlich schon mal die Schule geschwänzt?
Nein.
Warum hast du jetzt so kurz überlegt?
Naja, nein.
Nie bewusst.
Also ja.
Nee.
Und vor allem auch so Schule schwänzen, so nicht hingehen?
Aus Angst oder aus keine Lust?
Nein.
Nee, ne. Ich war ja auch immer, ich habe mich 4 Stunden manchmal durch Schneegestöber durchgewühlt, weil ich dachte, ich bin die Einzige, die es nie hinbekommen hat, weil ich keinen Bus fahre.
Und bei dachte, sowas,
ich
bei sowas?
In der Schule und alle sitzen da. Und dann kam ich in der Schule an, übelst krasser Schnee draußen. Und es war keiner da, weil natürlich die Eltern gesagt haben, nein, natürlich bleibst du einfach zu Hause. Und ich,
aber
ich
da, bei Idiot. Sowas bin ich nicht so, ja. Bei sowas bleibe ich zu Hause. Sobald ein Bus ausfällt, ja, dann bleib ich einfach zu Hause. Sag ich mir, nee, ich komme nicht zur Schule. Pech gehabt, ich komme einfach nicht.
Ich dachte immer, ich wäre die Einzige. Man muss ja dazu sagen, früher gab es ja kein Handy oder keine WhatsApp-Gruppe.
Nee, da bleibe ich einfach zu Hause, ja. Ich lasse mir da ganz bestimmt nicht einfallen, noch irgendwie zur Schule zu kommen.
Ey, ich bin zu Fuß manchmal noch durch Schnee.
Nein, das war ich ganz bestimmt nicht.
Und ich dachte wirklich, alle sind irgendwie mit den Eltern gefahren worden oder haben sich durchgejagt oder keine Ahnung. Und ich bin die Letzte, die ankommt. Und zwar keiner da. Es war total sinnlos. Nicht mal der Lehrer war da. Egal.
Super.
Ich bin so pflichtbewusst. wo war ich denn? Genau. Sie erzählen zwar eben, dass sie hin und wieder Schule geschwänzt hat. Und seit einer Weile hatte sie einen Freund, der als Soldat nicht weit entfernt in einer Kaserne diente. Doch leider konnte sie ihn nicht oft besuchen und er hatte keinen Ausgang zu dieser Zeit. So sah sie des Öfteren in der Piccolo-Bar, vielleicht auch, weil sie eben gerne ihren Freund gesehen hätte und traurig war. Dort hatte sie hin und wieder etwas getrunken, aber niemals zu viel, sodass sie vielleicht betrunken in etwas hineingeraten oder ihr etwas hätte passiert sein können. Und sie erzählten von Jürgen, der auch manchmal in der Piccolo-Bar sitzt und so nett war, sie ab und an zur Diskothek zu fahren. Und so ist es nun erneut der Name Jürgen, den der Detektiv zu hören bekommt. Nun muss er mehr über ihn erfahren. Wer ist er genau? Wo wohnt er? Was macht er? Wie lebt er? Aufgrund seiner Arbeit und seiner Kneipe kennt er jeden in seiner Umgebung und so fragt er sich durch. Vielleicht ist jemand mit ihm befreundet oder kennt Jürgen genauer. Doch es fällt so gut wie kein negatives Wort über ihn. Das Einzigste ist, dass er ruhig ist, nicht auffällt und an sich ein akkurater Typ ist, der einfach in Ordnung ist. Oder nicht auffällt.
Außer, dass er mit 16-Jährigen rumhängt?
Der ist auch oft, der ist auch älter als 45. Der Detektiv ist ja 45. Obwohl ich finde, so wie ich mir den vorstelle, finde ich 45 fast ein bisschen zu jung. Weil ja, ich bin 44 und wenn ich mir vorstelle, gerade so ein älterer Detektiv und ich so, what? Der ist nur ein Jahr älter als ich, das geht ja gar nicht.
Ich finde auch 45 ist jung. Also ich habe mir den auch eher so 50, 60, habe ich ja gesagt.
Obwohl meine Eltern fand ich mit 30 immer hundsalt schon. Und mit 29 habe ich euch bekommen.
Ja, deswegen wollte ich auch gerade sagen.
Jetzt denke ich so, ich bin 44, hallo, aber ich muss langsam schon ein bisschen die Blätter ein bisschen weiter wegstellen, damit ich es erkenne. Verdammt! So, egal. Ich liebe es, verdammt zu sagen. So, an diesem Abend begibt sich Burkhard Stiebing erneut in die Bar. Er hofft, Jürgen wieder dort aufzufinden. Und tatsächlich findet er ihn wieder allein an einem Tisch. Also ich glaube, zu dieser Zeit hatte die Piccolo-Bar wahnsinnig viel.
Ich glaube auch. Die hatten Menschen den aufkommen. Umsatz ihres Jahres.
Er setzt sich zu ihm und stellt ihm erneut Fragen. Er will irgendetwas herausbekommen.
Ganz ehrlich, dieser Jürgen, der muss ich doch auch denken, sag mal.
Hallo, da bin ich wieder.
Ja.
Der Burkhard. Wobei er sich in Widersprüche verwickelt und irgendeinen Fehler macht. So fragt er ihn zum Beispiel, wo sein Auto ist, mit dem er die Jugendlichen immer zur Disco fuhr. Doch das hatte er in Berlin für 1000 Mark verkauft.
Also war jetzt doch in Berlin gewesen. Ach so.
Nee, er hat das Auto in Berlin verkauft.
Ja.
Mehr Antworten gibt es auch an diesem Abend nicht. Einfach wahrscheinlich Hauptsache weit weg.
Ja, natürlich. Damit man gar nicht dorthin fahren kann und das überprüfen kann.
Ja. Samstagmorgen gegen 6 Uhr begibt sich Burkhard Stiebing nun zum Wohnblock von Jürgen. Also am nächsten Morgen. Es ist ein graues Haus mit der Nummer 11. Jürgen wohnt dort zur Miete in einer Zweizimmerwohnung. Gemeinsam mit einem Kollegen observiert Burkhard Stiebing nun Jürgen vor der eigenen Haustür und beobachtet jeden Schritt und Tritt des Mannes. Was er mitbekommt ist, dass Jürgen nicht irgendeiner festen Arbeit nachgeht, sondern er verlässt eben nicht wie normal, wenn man jetzt einen festen Job hat, gegen 8 Uhr das Haus, um später von seinem Job in den Feierabend zu gehen, sondern er ist ab und zu mal unterwegs oder bleibt auch großteils zu Hause. Er hatte letztendlich nebenbei erfahren von anderen Leuten, er hat so ein bisschen rumgefragt, was der Jürgen macht, dass er als letztes in einem Bordell als Hausmeister in Anführungsstrichen, gearbeitet hatte.
Ach so, nee.
Da bei einem gemeinsam Einkaufsausflug mit einigen osteuropäischen Prostituierten sich einige von den Frauen abgesetzt hatten, erhielt er kurz darauf die Kündigung und war auch diesen Job schnell wieder los.
Ist aber auch geil, so dein, also dass dein Job Hausmeister in einem Bordell.
Ich muss da nämlich immer bei Bordell muss ich immer dran denken, dass ihr früher immer solche Flachwitze erzählt habt. So eine sinnlosen.
Ja.
Und ich meine, in dem Alter wusstet ihr ja noch gar nicht, was das ist und habt euch immer übelst totgelacht. Und ich dachte immer, ob ich jetzt nicht allen hier erzählen, aber immer so, ja, was macht eine Bombe im Bordell? Puff, ha. Und alle so, hä? Okay, die sind ja gerade mal so 8 Jahre alt. Naja, geht ja.
Super.
Da muss ich zumindest immer dran denken. So, zumindest hat er seinen Job verloren. So, Burkhard Stiebing hatte Jürgen bereits zu seinem Auto befragt. Und hält nun auch Ausschau nach eben diesem Fahrzeug. Mit dem er auch, wie bereits Melanies Freunde es erzählten, einige von ihnen zur Disco abends chauffiert hatte. Manchmal verlässt er das Haus, läuft dann aber wieder nur in Richtung vom Bahnhof und unterhält sich mit einigen der Taxifahrer. Doch auch 6 Tage nach Melanies Verschwinden findet er nichts Auffälliges oder irgendetwas, was mit Jürgen zu tun haben könnte. Stiebing fragt sich, ob er vielleicht in die falsche Richtung ermittelt. Und ob vielleicht jemand ganz anderes in Frage kommt oder etwas ganz anderes mit Melanie geschehen ist. Na, was sagst du?
Ja, nein, eigentlich nein.
Eigentlich was?
Eigentlich schon Jürgen.
Das wird dein absoluter Name. Und somit fasst der Privatdetektiv einen Schluss. Er muss etwas anderes tun, auch wenn es nicht legal und rechtens ist. Doch er muss diesen Weg gehen. Na, was könnte er denn machen?
Bei ihm einbrechen.
Genau.
Boah, bin ich gut. Ich bin so gut.
Du bist richtig gut, oder?
Ja. Ich kann Privatermittler werden.
Am frühen Sonntagnachmittag begibt er sich in Jürgens Wohnung. Jürgen selbst hat die Wohnung verlassen. Die beiden Ermittler, weil der hat ja seinen Kompagnon mit im Auto, ne, haben die letzten Tage beobachtet, wann er das Haus verlässt. Per Walkie-Talkie ist Burkhard Stiebing mit seinem Kollegen verbunden. Dieser sitzt im Auto direkt vor dem Haus, um ihn rechtzeitig zu warnen, sollte Jürgen eher zurückkommen. Das einfache Schloss der Wohnung bekommt er ganz leicht auf. Das kann er. Ne? Privatdetektiv kann
ja.
Das.
Ich kann's Fragezeichen.
Nicht wissen, wie viel ob der das hört. Nee, aber ne, hier Geldkarte. Ich glaube, ich würde meine Geldkarte erstmal kaputt machen. Ich habe noch keine Wohnung aufgebrochen bisher.
Schade.
Habe ich eigentlich auch nicht vor und
bedingt. Nein.
Nee, das würde ich zu viele Karten kaputt machen.
Ja, genau.
Warum eigentlich? Ich wüsste auch gar nicht, bei wem. Wozu? Nee. Ich habe mit meiner eigenen Wohnung und meinem eigenen Haus zu tun.
Du kannst ja als Übung, falls du dich mal ausschließt.
Nee. Ach nee, ich bin froh, wenn ich meinen Schlüssel mit habe. Als er die Wohnung betritt, fällt ihm direkt auf, wie sauber die Wohnung ist. Nichts steht herum. Nirgendwo liegt nur überhaupt irgendein Staubkorn. Körnchen. Es sieht aus wie geleckt. Was scheint
das
es so?
Das ist ein richtig typisch sächsischer Satz, ja? Es sieht aus wie geleckt. Ja?
Wie geleckt.
Weißt du, wie bescheuert dieser Satz ist?
Na, wie geleckt.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das ein typisch sächsischer Satz ist.
Natürlich.
Das weiß ich nicht. Fast scheint es so, als würde hier nicht wirklich jemand leben. Im Wohnzimmer stehen braune Sessel, ein braunes Sofa. Sogar die Vorhänge sind braun gemustert. Oh, das stelle ich mir so richtig schön vor, oder?
Ja, es gibt ja tatsächlich so dieses...
Schöne Braun?
Dieses, ich glaube, die neue Farbe ist so ein...
Senf?
Ja, nee, Senf nicht, aber schon in die Richtung so.
Also ein dunkles Braun?
Nee, so ein helles Beige.
So ein Oma-Beige?
Nee, eben nicht so ein Oma-Beige, sondern ein bisschen heller.
Also meine schlimmste Vorstellung ist, dass wir irgendwann alle die gleiche Jacke haben in Beige. Und dann auch die gleiche Hose und am besten noch so, wo man dann so die Hosenbeine abnimmt.
Nein, bitte nicht.
Das ist so eine Teilbare.
Ja, ja, richtig.
Oh, bitte erschieß mich. Nee, erschieß mich nie, aber...
Nein, ach Mama.
Nein, nee, aber... Nee, erschieß mich nie, aber...
So ein
sage,
dunkles...
Oh, Mama, kann ich dir bitte eine andere Farbe holen? Oder bitte, ich trag nicht das Gleiche.
Mach ich, Mama, mach ich.
Überall braun. Die Tapete ist hellbraun. Doch was dort auffällt, ist... dass einige Tapetenstücke fehlen.
Das heißt, da war mal Blut dran.
Es scheint, als wären hier Flecken gewesen, die entfernt worden sind. Ey, du bist aber heute richtig gut, oder?
Hä? Ich bin immer gut.
Die olle Küche. Da steht ein verrosteter Gasherd, eine vergilbte Spüle, die genauso fahl und verfärbt ist wie die Küchenfliesen, die dahinter sind.
Hä? Das Braun ist jetzt nicht gerade neuer.
Ja, aber wahrscheinlich ist dort irgendwie alles, keine Ahnung, vielleicht ist es so ein Möbelkatalog braun, aber mit so gemusterten. Oh, ich muss da auch irgendwie an meine Großeltern früher denken. Also die
Mama, deine schon Geschmack,
aber der Stil war damals ganz schrecklich.
Deine komplett orangene Wohnung ist echt nicht besser, ja.
Damals, da war orange war damals voll die Trendfarbe.
Oh, orange, ich hasse orange.
Ja, ich hatte auch alles in orange, sogar der Teppich war orange. Die Wände in verschiedenen Orangetönen.
Nee, hast du nicht gemacht, Mama.
Da habe ich mit Oma verstrichen.
Nein.
Hey, und der Nachmittag hat es voll auch so genommen. Es sah wirklich nicht so scheiße aus, wie er gedacht hat. Und dann habe ich noch so Fliesenaufkleber ins Bad. Ich habe so ein kleines Bad geklebt. Matt schwarz mit Orange. Ich würde es jetzt auch überhaben. Ich hasse auch Orange mittlerweile.
Aber matt schwarz klingt cool.
Ja.
Aber orange.
Burkhard Stiebing sucht nach irgendwelchen Hinweisen, egal welche, auch wenn er nicht so richtig weiß, wonach er überhaupt eigentlich suchen soll. Er sucht jeden Winkel ab, jeden Schrank, jede Schublade, was auch immer. Wie gesagt, er hat ja selbst das Tapetenmuster sich anguckt. Und in einer dieser Schubladen findet er eine alte Zeitung. ist jetzt nichts Ungewöhnliches.
Ja.
Aus einer von einer Ausgabe von der Magdeburger Volksstimme aus dem Jahr 1973.
Mhm.
Und darauf ist ein Foto von Jürgen zu sehen. Mit den Worten: Der Schlechter.
Von Magdeburg.
Einfach nur der Schlechter. Hm. Und das war 1973, 22 Jahre vorher. Und es war Jürgen drauf. Und deswegen ist es jetzt ein kalter Wintertag, 22 Jahre zuvor. Der 23. Februar 1973. Ne? Wir waren ja vorher, waren wir 95. Jetzt sind wir 1973. Draußen schneit es. Die Magdeburger Volkspolizei ist in eine Wohnung gerufen worden. Nachbarn hatten eine offene Wohnungstür mit Blut dahinter bemerkt.
Was?
Es ist sehr viel Blut. Die Möbel, der Boden, die Wände, überall ist Blut. Die Mordkommission wurde schnell dazu gerufen, denn vor Ort findet man drei Leichen.
Drei gleich? Das ist ja gar nicht mal so wenig.
Ja, eine Dreiraumwohnung. Eine junge Frau liegt leblos vor einem kleinen Holzofen im Wohnzimmer, bedeckt mit einem Handtuch und bekleidet nur mit einem Pullover. Diesen trägt sie verkehrt herum, als wäre er in Eile angezogen worden. Sie wurde von 79 Messerstichen getötet. Hier muss ein Mensch extrem wütend gewesen sein. Ihre Hände sind zerschnitten, scheinbar hat sie sich sehr gewehrt und um ihr Leben gekämpft. Hinter dem Tisch auf der Couch liegt eine weitere Frau. Ihr Hals wurde mit einem Messer durchtrennt. Im Nachbarzimmer liegt die dritte Leiche, ein Mann, der versteckt unter Kleidern und Decken aufgefunden wird. Er ist nackt, seine Hände sind ebenfalls zerschnitten und er wurde mit 65 Messerstichen am ganzen Körper getötet. Es scheint so, als hätte es eine Feier gegeben. Denn auf dem Wohnzimmertisch stehen mehrere Bierflaschen, Sekt und ein Aschenbecher. Bei den drei Toten handelt es sich um Ilona, 17 Jahre alt, Ingrid, 23 Jahre, und der Mann ist Frank, er ist 21 Jahre alt.
Ingrid erklärt Indeed. Kennst du das?
Ja, das ist diese Job. Ja. Jobbörse, ne? Die Ermittlungen gehen schnell voran, da die Feier nicht gerade leise war. Ein Verdächtiger wird kurze Zeit später ermittelt. Es ist ein 20 Jahre alter, junger, blasser und etwa 1,70 Meter großer Mann. Sein Name ist?
Jürgen.
Jürgen. Noch am Abend wird Jürgen festgenommen. Er wirkt hilflos, aber auch erleichtert. Als er für das Protokoll alles erzählen soll, wird er immer redseliger und fast vertrauen. Und so erzählt Jürgen von seiner Vergangenheit. Anfang der 50er Jahre wurde Jürgen in Magdeburg geboren. Seinen Vater lernte er nie kennen. Von seiner Mutter bekam er nie Liebe oder Ähnliches. Sie umarmte ihn nie. Stattdessen prügelte sie auf ihn ein. Jürgen war dafür oft bei seiner Großmutter, die allerdings auch mit ihm überfordert war und ihn ebenso bestrafte. Sie prügelte ihn zwar nicht, aber sie misshandelte ihn auf eine andere, makabre Art und Weise. So machte sie ihn zum Beispiel Angst mit einer Wolfsmaske. Warum auch immer. Also stell dir das mal vor, ich würde immer, um dich zu bestrafen, eine Wolfsmaske aufsetzen. Oder du hast ja so eine wahnsinnige Angst vor Spinnen. Ich würde dir immer eine Spinne hinsetzen. Das ist auch echt Folter.
Das ist wirklich Folter.
Naja, aber wisst ihr nicht, vielleicht hat er auch wahnsinnig Angst vor einem Wolf. Also ist schon krass. Vielleicht war das auch so eine halbechte. Oder, noch krasser, sie spielt ihm vor, dass sie tot sei. Ist auch schön für ein Kind, oder?
Ja.
Wenn du jetzt immer die Woche denkst, irgendwie, ich bin tot. Also als Kind, also jetzt würdest du es vielleicht anders sehen, würdest du sagen, oh ey, jetzt nerv mich nie wieder mit deinem Spiel.
Nee, als Kind auf jeden Fall.
Aber als Kind heulst du einfach. Das geht ja gar nie. Also für ein Kind ist es echt eine schreckliche Erfahrung.
Eigentlich ist es auch ziemlich kindisch, ne? Weil das ist wie so, ja, entweder wir spielen jetzt das und das oder ich spiele nicht mehr mit.
Stimmt.
Das ist genau das eigentlich, halt nur ein krasser.
Ja, von dem Erwachsenen eigentlich.
Ja, deswegen.
Ja, vor allem ist ja auch eine übelst krasse Erfahrung für ein Kind, wenn man sowieso keine Mutterliebe erfahren hat, ne, und überhaupt weiß, was das zu bedeuten hat. Also,
ja, auf jeden Fall.
Ich meine, jetzt würde man das vielleicht irgendwie psychologisch von der anderen Seite sehen und sagen, die Großmutter hatte auf jeden Fall einen Rischen an der Waffel und auch ein richtiges Problem. Aber das,
alle.
Auf jeden Fall. In die Schule ging Jürgen erst gar nicht oder fiel negativ auf durch Wutanfälle. Wundert mich aber auch nicht, muss ich sagen.
Wirklich so.
Wo soll das denn hin damit, ne?
Wo hat das vor allem gelernt?
Ja. Deswegen verbrachte er die meiste Zeit seiner Jugend und Kindheit in Heimen für schwer erziehbare Jugendliche. Dort gab es natürlich ebenso keine Liebe und Zuwendung, stattdessen Strafen wie Frühsport. Okay, das ist schon eine...
Das ist schon eine echt harte Strafe, ne?
Ich find, Sport ist echt Mord, also finde ich auch krass.
Ja.
Taschengeldentzug. An den Haaren gezogen oder gekniffen oder ja. Naja, halt einfach auch nie so eine schöne Kindheit. Nach einem Einbruch in eine Gartenkneipe wurde der jugendliche Jürgen zunächst in einem Jugendwerkhof eingewiesen. Das war eine Erziehungseinrichtung in der DDR. Jugendwerkhof klingt auch ganz gruselig. Also eigentlich klingt es schon wie kurz vorm Gefängnis irgendwie, oder?
Ja.
Dann mit 17 Jahren und mehreren Einbrüchen später kam er dann in das Jugendhaus nach Dessau, wo er auch später sagt, dass er dort viel geschlagen wurde, getreten wurde und vor allem unter den Jugendlichen wurde einfach geprügelt, weil es ging darum, wer halt irgendwie stärker war und wer mehr schlug, der war im Grunde genommen irgendwie der Chef. Ansonsten wurde es einfach ausgeschlossen, ne, und war es der Idiot und dann lag es halt in der Ecke und auf dich wurde nochmal extra eingeschlagen.
Ja.
In der Familie fühlte er sich unter seinen Geschwistern als fünftes Rad am Wagen. Als er mit 14 Jahren zwischenzeitlich nach Hause kam, hatte seine Mutter einen neuen Mann an ihrer Seite, sozusagen einen neuen Stiefvater, der am Tisch saß, ne? Der war nur 9 Jahre älter als er selbst. Also er war da gerade 18, ne? Und der war dann 27, was für eine Vorstellung. Die beiden akzeptierten sich natürlich so gar nicht. Ich meine, wenn man da gerade 18 ist, da hat man ja auch seine eigenen Vorstellungen und wer weiß, wie viel Wut auch in ihm drin war, ne? Und Hass. Und dann hast du so einen Typen, der dann auch irgendwie gegenüber sitzt. Und natürlich stritten sie sich häufig. Und im Oktober 1971 ist es dann einfach eskaliert und Jürgen hat dann während eines Streits auf ihn mit einem Brotmesser eingestochen. Für diese Tat wurde er dann auch mit 18 Jahren verurteilt und zwar zu 18 Monaten Haft in der JVA, in der Jugendvollzugsanstalt. Ende 1972, erst wenige Monate war sein Urteil ja dann vergangen, ne? Zu den 18 Monaten, feierte die DDR dann ihr 23-jähriges Bestehen. Ne? Also die Wende war ja dann erst 1989, 1990, ne? Und die DDR gab es da 23 Jahre bereits. Die Regierung kündigte eine Amnestie an. Das ist sozusagen der Erlass oder die Milderung von Strafen, insbesondere für politische Vergehen. Und die kündigte das für rund 25.000 Häftlinge an, auch um irgendwie, also die wollten auch die Beziehung zur BRD, zur Bundesrepublik, also zum Westen sozusagen, verbessern. Und unter den Entlassenen war auch Jürgen. Er hielt eine Wohnung und einen festen Job. Und das eben gerade mal nur wenige Monate nach dem Urteil, ne, dass er seinen Stiefvater umgebracht hat.
Boah.
Und 18 Monate hatte. Sondern er wurde dann einfach, weil die gesagt haben, damit wir irgendwie unsere Beziehung ein bisschen besser, irgendwie uns ein bisschen besser
vor allem
darstellen,
der wird da ja,
entlass mir einfach mal 25.000
der kam ja in
Häftlinge,
der
egal was die hat gemacht haben.
Der kam ja in eine Jugendvollzugsanstalt, ja. Und dort geht man ja meistens nicht hin, um dort seine Haft abzusitzen, sondern weil es ja auch Jugendvollzugsanstalt heißt, da lernt man, also dann, da setzt man sich mit seiner Tat auch ein bisschen auseinander, ja.
Ich glaube, der hat den aber nie umgebracht. Ich glaube, der hat den nur mit dem Messer angegriffen. Aber
das ist völlig egal, der hat den Typen mit einem Messer angegriffen.
Ja.
Und dann dafür nur ein paar Monate dort reinzugehen und dann nichts, also Du lernst ja nichts draus, du machst ja irgendwie nichts besser. Weißt du, dann braucht man sich ja echt nicht wundern, dass er das nochmal macht.
Ja. Kurz vor der Sache mit dem Messer, ne, mit diesem Messerangriff, hatte er Ilona kennengelernt. Oh, wie war das nochmal mit den Namen bei dir?
Ilona habe ich schon mal gehört. Das war eine von den dreien, die getötet wurden.
In der JVA hatten sie sich Liebesbriefe geschrieben und waren ein Paar geworden. Nun in Freiheit und mit dieser Chance für einen Neubeginn zog er mit ihr zusammen. Er hat ja auch einen Job bekommen, ne? Das wurde ja dann auch noch, die wurden entlassen, haben alle einen Job bekommen und eine Wohnung. Jürgen liebte Ilona sehr und sie gab ihm das Gefühl, dass sie ihn ebenfalls sehr liebte. Aber leider hielt die Liebe nicht lange an. Denn Jürgen beginnt wieder zu stehlen, brach wieder ein und trank. Nach nur wenigen Monaten wollte Ilona aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und zog zu ihrer Freundin Ingrid. Der gehörte nämlich die Wohnung. Jürgen glaubte aber, dass Ilona nicht immer von ihm gehen würde. Ne? Die haben sich halt getrennt, aber...
Also nicht so offiziell getrennt, sondern sie ist nur gegangen.
Ja, er dachte halt, irgendwann kommt sie halt wieder. Ne?
Ja.
So sahen sie sich einige Tage später in Ingrids Dachgeschosswohnung am Magdeburger Südring. Vor Ort waren Ilona, Ingrid, deren Stiefvater und Jürgen. Die Männer hatten den Frauen beim Möbeltragen geholfen. Sie feierten, tranken und dann kamen zwei Typen und die Stimmung kühlte ab. Also sind zwei Männer noch mit dazugekommen, ne, die jetzt nie dort mitgeholfen hatten, sondern eher zum Feiern mit dazu kamen. Und Jürgen hatte dann eben auch an diesem Tag erfahren, dass einer dieser Typen, während er im Gefängnis saß, eine kurze Affäre mit der Ilona hatte. Oder ein Verhältnis. Ne? Ob die jetzt zusammen waren, keine Ahnung, aber er hat irgendwie das mitbekommen. Ne? Ingrids Stiefvater wollte dann nach Hause. Die verließen dann die Wohnung. Nur Frank schien, so wirkt es auf Jürgen, bleiben zu wollen. Bei der Ilona. Jürgen war angetrunken und musste zum Bus rennen, um diesen noch irgendwie nach Hause zu erwischen. Aber eine Frage ging nicht mehr aus dem Kopf. Ist Frank noch bei Ilona? Als er zu Hause war, musste er es wissen. Und obwohl er nichts geplant hatte und nicht wusste, was er nun wirklich tun würde, verließ er in einer Kurzschlussreaktion aus Eifersucht und Wut wahrscheinlich oder Eifersucht einfach, ne, oder Vermissen oder keine Ahnung, seine Wohnung, nahm ein Messer mit und ging wieder zurück. Aber er hatte, wie gesagt, eigentlich, es war einfach nur Kurzschlussreaktion, nicht geplant, keine Ahnung.
Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so eine Kurzschlussreaktion war.
Eigentlich
ich meine,
nicht, wenn du da erstmal noch mit dem öffentlich Bus fahren musst. Ja, stimmt. Er war betrunken.
Ja, das schon, das kann man schon mit reinziehen, aber du fährst ja Bus, weißt du? Dann sitzt du da mit deinem Messer in dem Bus und denkst dir, okay, gleich gehe ich dorthin und metzel sie ab. Das ist ja keine Kurzschlussreaktion.
Ich nehme einfach mal das Brotmesser zur Sicherheit mit oder überhaupt mein Messer. Er kletterte etwa gegen 12:30 nachts über einen Zaun auf den Hof des Hauses, in dem Ilona bei ihrer Freundin Ingrid wohnte. Durch ein Fenster der Gemeinschaftstoilette gelang er ins Treppenhaus. Als er gegen die Wohnungstür mit lautem Poltern klopfte, öffnete ihm Frank. Nackt.
Oh, oh. Das kam, glaube ich, nicht so gut an.
Ich glaube nicht. Willkommen. Hallo Jürgen, du wieder da. Ah, warum hast du nichts an?
Blöd jetzt.
Ich glaube, er hat nicht viel gesagt, Jürgen, weil...
Der stand schon mit dem Messer in der Hand.
Hallo. Sind bei ihm wirklich sämtliche, wie sagt man immer, Drähte durchgebrannt? Sagt man? Nee, sämtliche Leitungen durchgebrannt.
Ja.
Durchgeknallt. Voller Eifersucht, Wut und Alkohol vor allem. Er war ja immer noch betrunken, ne? Brach für ihn einfach eine Welt zusammen. Denn Ilona war ja seine erste Liebe. Und als er Frank sah, stieß er einfach wahnsinnig vor Wut auf Frank ein und auch auf Ilona ein. Immer wieder mit dem Messer. Ich hatte ja auch schon erzählt, wie
Ganz
viele
kurz,
Messerstiche
ist
das waren.
Ein Brotmesser?
Nee. Ich glaube, das ist so ein Taschenmesser, Armeemesser.
Okay.
Also
weil,
ist kein Brotmesser.
Das habe ich mich vorhin gefragt. Brotmesser, die sind ja so geraffelt, ne?
Hm.
Ist das nicht unpraktisch?
Du musst ein bisschen sägen.
Naja, aber kannst du echt schlecht auf jemanden einstechen.
Naja, es gibt aber so Spitze auch.
Ja.
Die zwar so geriffelt sind, aber mit so gespitzt. Die Oma hat da immer die Runden mit Runderecke und eben Spitzecke.
Nein, aber schon spitze Ecke, aber danach sind ja die so geraffelt.
Ja, damit du das Brötchen besser aufkriegst.
Ja.
Okay. Ist gut, dass wir nochmal unsere Brotmesser durchgegangen sind.
Ja.
Ich werde jetzt allen eine Lederschutzhülle geben. Zumindest, du weißt ja, wie viele Messerstiche das waren. Also der muss richtig drauf gewesen sein, auf jeden Fall. Die Ingrid musste auf jeden Fall ebenfalls sterben, weil sie hätte ihn ja sonst verraten.
Ja, verständlich.
Wenn du gehst und nichts sagst, lasse ich dich. Ich glaube, der war sowieso völlig durchgeknallt in dem Moment. Der ist einfach nur ausgerastet.
Der ist die ganze Zeit durchgeknallt.
Ja.
Aber ganz kurz, waren er nicht drei?
Na, drei. Ilona, Ingrid und Frank. Der Mann.
Wo kommt Ingrid jetzt her?
Na, Ingrid, indeed. Ingrid, die wohnt in der Wohnung. Der gehört die Wohnung.
Ach so, die waren beide noch da.
Die Ilona ist bei der eingezogen, nachdem sie getrennt. Und der Frank ist ja wieder zurückgegangen. Oder wollte bleiben oder wie auch immer.
Und wer wusste dann, dass der Frank mit der Ilona was hatte und nicht mit der Ingrid? Oder war das einfach?
Ich muss gerade so lange, wie du Ingrid. Ingrid, die Inge. Ingrid, die Ingrid.
Die Ingrid.
Das haben die, glaube ich, das hat er mitgekommen oder hat sich es eingebildet.
Ja.
Also er hatte ein Gefühl dafür, weißt du? Ja. War ja betrunken irgendwie. Da wird man dann eh eifersüchtiger. Also ich nie, aber ich trinke auch nie. Im Februar 1974 verurteilte das Bezirksgericht Magdeburg Jürgen zum Tode.
Oha.
1974 wurde er zum Tode verurteilt. Ja, aber er wurde zum Tode verurteilt.
Die Geschichte. Er war ja gar nicht tot, er war ja frei.
What's passiert?
What happened?
Das Urteil war rechtskräftig. Die Öffentlichkeit und die Angehörigen der Opfer konnten sich jetzt sicher sein. Der Schlächter oder auch der Ripper von Magdeburg, wie die Leute und die Presse ihn nannten, wird für seine Taten sterben. Burkhard Stiebing starrte auf den Zeitungsartikel und glaubte nicht, was er da las. Er hat einen zum Tode verurteilten Mörder gefunden. Wie konnte das geschehen, dass er in seiner Wohnung steht? Und wie konnte es geschehen, dass dieser überhaupt noch lebte?
Ja.
Was er aber wusste, er musste so schnell wie möglich hier raus, der Polizei dies mitteilen und für ihn gab es gar keinen Zweifel mehr. Melanie wurde etwas angetan von Jürgen, dem sogenannten Schlächter von Magdeburg. Doch wie konnte er es der Polizei erklären und wie konnte er es beweisen?
Ja, also ich bin mal bei dem eingebrochen, aber das ist interessant.
Das ist ja aber das Nächste. Du darfst ja nur so. Übrigens, ich habe da mal hier so einen Zeitungsartikel, ich bin bei dem eingebrochen. Das ist ja mal wie wenn Polizei irgendwo, dann haben sie einen Durchsuchungsbefehl.
Ja.
Hast du nie, also kommst du nie rein. In der Nacht auf den Montag um 0.38 Uhr klingelt in der Brandenburger Polizeihauptwache ein Telefon. Zu hören ist die Stimme eines Mannes, dessen Identität niemals geklärt werden wird. Das Mädchen, was hier in Brandenburg vermisst wird, ist tot. Es war Jürgen. Am Montagmorgen 7.30 Uhr klingelt bei Burkhard Stiebing das Telefon. Ein Taxifahrer ruft an, um ihm zu sagen, dass Jürgen sich zum Bahnhof hat fahren lassen. Er will nach Berlin.
Und woher wusste der Taxifahrer, dass er das dem jetzt sagen muss? Sind die irgendwie
Weil
so Komplizen
der ist ein Privatdetektiv, der kennt alle und der hat auch eine Kneipe und da hängen auch viele ab.
Ah,
und
ja.
Der hat auch viele jetzt drauf angesetzt, weil er eben viele gefragt hat, gesagt, wenn ihr irgendwas mitbekommt, gebt mir bitte Bescheid. Also will Jürgen etwa verschwinden? Ahnt er etwas? Ne, das ist halt die Frage. Irgendwie gehen sie mir alle ein bisschen auf den Senkel. Und wollen was von ihm, könnte man wahrscheinlich das auch irgendwie vorstellen. Man muss so sagen, dass ja die ganzen Taxifahrer, die trinken ja auch Kaffee in seiner Kneipe, wisst ihr? Die hat ja nachts off, ne? Und dann warten die auf den nächsten Gast oder auf den nächsten Kunden. Und
auch so ganz kurz so, in der Bar, da bist du ja die perfekte Ansprechperson, das Taxi.
Klar,
du musst ja einfach nur da sitzen und gucken, welche Person als nächstes betrunken ist, die nach Hause muss.
Perfekt. Nun, dann kommt ja immer mal einer dran, was wollen Sie denn trinken, bla bla bla. Und dann so, Mensch, Sie sehen ja gar nicht gut aus. Wie geht's Ihnen? Erzählen Sie mal ein bisschen, manche reden, manche nicht.
Müssen Sie heute noch fahren?
Ja.
Ich kenne da jemanden.
Und der hat die halt auch gebeten, ihm Bescheid zu geben, ne? Sollten Sie den Jürgen sehen. Burkhard Stiebing fährt nun zum Bahnhof. Er sieht Jürgen an den Gleisen, in der Hand eine Tasche. Er fragt ihn, wo er hin will. Etwa nach Berlin? Die Stadt angucken? Nee, du kommst mal schön mit mir mit. Aber zumindest leistet er keinen Widerstand und steigt zu Stiebing ins Auto. Der Detektiv weiß auch nicht so richtig, warum der Jürgen sich überhaupt dem Ganzen fügt und das so mitmacht. Vielleicht ist ja seine höfliche, akkurate Art.
Da wäre ich aber schon so ein bisschen misstrauisch, ja, ob der jetzt ein Messer da hinten rausführt und dich absticht.
Nö, das schien aber nicht so zu sein. Oder es war eben irgendwie ein Versuch, irgendwie der Unschuldige zu sein. Nur so.
Ja.
Nee, natürlich. Also ich wollte jetzt, klar, wenn du das willst, dann komme ich jetzt eben doch nochmal zurück mit. Muss ja jetzt auch nie nach Berlin.
Vielleicht hat er sich auch einfach sicher gefühlt. Vielleicht ist er auch so ein Narzisst.
Wie der Burkhard oder was? Oder?
Nee, der hat sich sicher gefühlt und dachte, ja, ich kann gerne mal mit zurückkommen.
Ja.
Ihr kriegt mich eh nie.
Der Burkhard Stiebing ist sich auf jeden Fall der wirklich so fest überzeugt, er will den, aus dem Jürgen irgendwas rausbekommen, er darf ihn nicht entkommen lassen, er muss ihn irgendwie dazu bringen, zu gestehen und zu, oder einfach zu sagen, was mit Melanie geschehen ist. Ne? Er hat es ja der Mutter versprochen. Wir gehen nochmal zurück ins Jahr 1974. Dort bereitet sich Jürgen in Brandenburg im Zuchthaus auf seine baldige Hinrichtung vor. Es scheint nichts zu geben, was ihn retten kann. Dann plötzlich, wenige Stunden bevor Jürgen seine Taten mit dem Leben bezahlen soll und bevor man ihn in einen Raum bringt, um dort, damit er auf seinen Henker warten soll, da wird er dann plötzlich begnadigt.
Und ja, warum? Einfach nur so?
Und um das zu verstehen, also dafür muss man irgendwie auf, ne, in die Weltpolitik schauen. Was passiert gerade drumherum, ne, auf der ganzen Welt? Während der Jürgen im Gefängnis sitzt, erhebt die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa irgendwie ein neues, ja, irgendwie eine neue Linie zu den in Sachen Menschenrechten, ne? Weil er soll ja zum Tode verurteilt werden, ne? Und ich meine, wann wurde es abgeschafft in manchen Ländern, wann nicht, ne? Oder wie wurde damit umgegangen? Und die wollten halt, dass im Grunde genommen das auch über verschiedene Länder darüber gesprochen wird, wie da in so bestimmten Sachen, auch in Menschenrechten, selbst welche, die zum Tode verurteilt sind, wie damit umgegangen wird. Und die DDR soll die Vereinten Nationen über die Todesurteile unterrichten, die sie eben vollziehen wollen, ne? Die sie erteilt haben, genau. Und deswegen landet dann auch der Fall von Jürgen direkt auf dem Schreibtisch des Politbüros, und zwar bei Erich Honecker, ne? Der Chef von der DDR.
Crazy.
Hast du schon mal Erich Honecker gehört? Hast du den mal gesehen? Weißt du, wie der aussieht? Also lebt ja nicht mehr. Aber wie so eine Aschenbecherbrille, hat meistens so einen Oberhut aufgehabt.
Aber waren das nicht die Russen?
Nee, Erich Honecker ist DDR.
Osten. Ja, aber die Russen haben und da waren doch im Osten, oder?
Genau, wir waren, also sie ist ja in verschiedenen Besatzungszonen.
Muss dann nicht auch ein Russland das Oberhaupt sein?
Nee. Nee, aber die Besatzungszone war ja, DDR war ja von Russen.
Ja.
Die andere Seite war ja eher USA, Großbritannien, Frankreich.
Ja.
Ne? Westdeutschland, die wurden halt westlich gezogen, wir waren eher ostmäßig. Und daraufhin wurde eben dieser Fall oder wie auch andere, viele andere Fälle sicherlich, aber dieser Fall eben von dieser, von dem Todesurteil sozusagen nochmal geprüft. Und dadurch auch eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet und man findet eine Beweislücke. Am Hemd von Jürgen sind nur Blutspuren von Frank festgestellt worden, der Jürgen ja nackt die Tür geöffnet hatte. Das heißt, oder die stellen jetzt einfach mal so die These in den Raum, waren die beiden Frauen bereits tot, als Jürgen zur Wohnung kam?
Wie weird, aber also stell dir mal vor, was ein großer Zufall es wäre, wenn gerade eben jemand zwei andere Leute umgebracht hat, sich dann schnell ausgezogen hat, um nicht so auffällig zu wirken, dann an die Tür gekommen ist, davor jemand steht, der denkt, der hat mit jemand da was gehabt und hat den auch noch umgebracht.
Der kannst du schnell ausgezogen haben.
Wahrscheinlich ist das.
Sinnlos, oder? Aber zumindest hat er diese Version, also diese These, hat er sozusagen die ganze Zeit in seinen Briefen nämlich vertreten. Ne, um irgendwie dem Tod zu entkommen, ne, diesem Urteil zu entkommen. Also hat immer das als Begründung angegeben. Ich meine, da musste erst mal drauf kommen. Also wahrscheinlich haben die Anwälte das gemacht, aber... Aber letztendlich, wie gut das alles mit diesen Beweisen oder mit dieser Theorie war, war am Ende, spielte das auch gar keine Rolle. Sondern es war eben so, dass der Staatsrat der DDR brauchte sozusagen aus diesen politischen Motiven oder dieser Diskussion, die halt in der Weltpolitik war sozusagen, ne, irgendeinen Grund, um Jürgen zu begnadigen. Und das war halt das, was sie sich dann ausgedacht haben, im Grunde genommen. Daraufhin wurde dann sein Urteil in lebenslange Haft umgewandelt. Ne, es gab dann kein Todesurteil mehr, sondern lebenslange Haft. Trotzdem war es so, dass Jürgen sich in der Haft irgendwie in den nächsten Jahren immer undiszipliniert verhalten hat, war immer aggressiv, war ein Außenseiter, er bekam keinen Besuch von Freunden, auch keine Post oder hat sich auch mit niemandem geschrieben, außer...
mit der Ilona.
Nee.
Mit der
Ilona, die war doch tot.
Ach nee, stimmt. Stimmt, das war falsch.
Ingrid, Frank und Ilona sind tot. Aber nee, er hat sich mit Erich Honecker geschrieben in meinem Jahr, weil er seine Entlassung gefordert hat. Und jedes Mal hat er es aber abgelehnt.
Komisch.
So. Dann 18 Jahre später und 2 Monate später sitzt Jürgen immer noch in der JVA. Und was passiert draußen? Die Wende. Die Wende. Die Mauer fällt. DDR, die DDR erledigt sich.
Das heißt, die kommen alle frei.
Ja, es war so, Chaos. Dass im Grunde genommen ist natürlich auch sehr, ja, wie du schon sagst, chaotisch. Ne? Letztendlich war dann eben die Mauer, ne, die Mauer fällt, die DDR zerfällt. Ostdeutschland, Westdeutschland versucht irgendwie ein Deutschland zu werden und das möglichst schnell. Aber die ganzen lebenslangen Verurteilten, tja.
Die kommen frei.
Von einem Tag auf den anderen. Egal, wie lange die eigentlich einsitzen mussten.
Naja.
Denn nach bundesdeutschem Recht war ja der Jürgen zu der Tatzeit 1973 nämlich ein Heranwachsender, also er war 18 und hätte deshalb für Mord nur mit Freiheitsentzug von bis zu 10 Jahren verurteilt werden dürfen.
Okay. 10 Jahre.
Also kam das er von einem Tag von heute auf morgen plötzlich raus, hat zwar 18 Jahre gesessen, aber eigentlich zu viel, ne? Laut ihrer Bestimmung, hat er viel zu lange gesessen. Und er kommt wirklich urplötzlich raus in eine Welt, sowieso, ne? Es war die Wende, die Mauer ist gefallen. Es war ja auch für viele, die nicht mal eingesessen haben, einfach nur eine ganz neue Welt, mit der man erstmal krass klarkommen musste. Und er war ja auch irgendwie nie darauf vorbereitet, so wie auch kein anderer. Und er kam ja nochmal aus einer ganz anderen Ecke. Naja, der 18 Jahre war er im Gefängnis.
Ja.
Er hatte keinen, der ihn begleitete, keiner, der ihn auffing. Und irgendwie wusste er auch nie, wohin. Da war er dann ein halbes Jahr im Obdachlosenheim, hat dann eine Wohnung vermittelt bekommen. Er hat dann als Aushilfskoch gearbeitet, war auch mal eben Hausmeister im Bordell. Dann war er arbeitslos, hat immer mal so ein paar, ja, so nicht so legale Sachen irgendwie gemacht, ne, mit irgendwelchen Autos hin und her geschoben. War in Spielotheken, hat da eben irgendwie bis zu 500 Mark Miese gemacht im Monat. Und das ist aber letztendlich, wenn du das mal siehst, das ist dann sein Leben in Freiheit. Klingt irgendwie nie so schön, oder?
Nee.
Und es war eben auch so, dass natürlich Kontakte zu knüpfen fällt ihm schwer, vor allem mit Frauen. Er saß ja dann meistens nur da, dass er irgendwie, und hat dann immer die, er ist ja wohl älter geworden, ne? Ich meine, er ist dann 18 Jahre älter. Er war dann 36, 40. Ne? Und vielleicht bist du dann eh noch auf so einem Stand, wo du denkst so, ach, ich bin ja auch 18 oder 20, aber nee, bist du eben nicht mehr. Ne? Und so sitzt er halt in der Piccolo-Bar, versucht irgendwie akzeptiert zu werden bei den jungen Leuten, indem er die eben hin und her fährt. Oder starrt die halt an, ne, wenn er irgendwie reinkommt.
Weird, ja.
Und so hat er dann eben auch Melanie kennengelernt. Der Burkhard Stiebing hat Jürgen eben auf seinem Beifahrersitz, ne, und fährt dann auf den Parkplatz der Polizeiwache. Ruft dann per Telefon dort auf der Polizeistation an und sagt, dass der Jürgen abhauen wollte. Doch die Beamten sagen, ach komm, mach keine Scheiße. Die wissen halt auch nichts von seiner Vergangenheit. Der erzählt ihnen das, aber das kann er auch nicht so richtig erzählen, weil wie hat er es rausgefunden?
Ja.
Ne? Und es war zu der Zeit, gab es jetzt auch nicht irgendwie einen Computer, wo man sagt, gib mal bitte den Namen ein, da steht alles drin von damals. Gab es ja einfach nie.
Ja.
Und vor allem auch wahrscheinlich durch die Wende ist auch einfach vieles einfach vergessen worden. Ne? Es war einfach, gab es nie. Es wusste auch keiner, dass der eigentlich ein zum Tode verurteilt, da kann man ja sagen, Serienmörder war er ja, oder? Drei Leute? Ab wie viel?
Nee, ich glaube, das sind Massenmörder.
Was?
Naja, Serienmörder ist ja Serie, ist ja mehrere, aber an verschiedenen Orten.
Ach so. 10 noch Zimmer?
Nee, ich glaube nicht.
Zumindest wissen die eben nichts von der Vergangenheit, wie auch, ne? Aber er kann ihnen halt ja auch nicht richtig sagen, hier, ich bin jetzt in die Wohnung eingebrochen.
Ja, ich sag ja, das ist schwierig, ja. Also...
Also nimmt er ihn daraufhin wieder mit in seine Kneipe. Das Gespräch nimmt er mit einem Diktiergerät auf. Burkhard Stiebing fragt nun immer intensiver nach, beschuldigt ihn, versucht ihn irgendwie in die Ecke zu drängen. Und er will ihm irgendwie klar machen, dass er ihn nicht eher in Ruhe lassen wird, ehe er nicht weiß, wo Melanie ist.
Ja.
Doch Jürgen sagt immer wieder, dass er es nicht weiß und weist alle Anschuldigungen und alles, jedes Wort vehement einfach von sich weg. Stundenlang. Und somit verlässt er gegen Mittag die Bar und dann hinterlässt einen ratlosen und enttäuschten Privatdetektiven. Weil letztendlich hat er keine Beweise, er kann nichts von dieser illegalen Wohnungsdurchsuchung erzählen.
Ja.
Und somit kann er ihn auch nicht überführen.
Aber weil wie wär's denn?
Er hat ja noch nichts abgegeben. Und was ist er ja, wenn er flüchtet weiter?
Wie wäre es denn, wenn er sagt, weil das ist ein Zeitungsartikel, den kann ja an sich jeder haben.
Stimmt, aber ich weiß nicht, also gut, die hätten ja damals, selbst damals hatten so ein Archiv, oder? Aber wie will er denn sagen, ah, das habe ich zufällig?
Ja, das ist halt schwierig, ne?
Keine Ahnung. Also verlässt er die Kneipe und muss ihn irgendwie ziehen lassen. Ne? Er kann in dem Moment wirklich nichts machen.
Ja.
Doch am selben Abend gegen 19 Uhr, nee, doch am selben Abend gegen 18.50 Uhr betritt Jürgen dann mit einem Anwalt die Polizeiwache. Es ist sein Anwalt, der ihnen mitteilt, dass sein Mandant nun eine Aussage machen will. Und es ist gerade mal eine Stunde her, als er aus der, oder ein paar Stunden aus, dass er aus dieser Kneipe von dem Burkhard Stiebing gegangen ist und alles abgestritten hatte. Die Polizisten hatten ihn ja auch schon vorgeladen und zu Melanies Verschwinden befragt. Es gab ja einen anonymen Anrufer, der ihnen eine Nachricht hinterlassen hatte, die den Jürgen ja belastet hatte. Doch jetzt hat er plötzlich eine andere Meinung und sagt, ja, die Melanie ist tot. Jürgen ist gebrochen. Und nun sagt Jürgen auch aus. Mit seinem Anwalt und einigen Beamten fahren sie hinaus aus der Stadt zu einem ehemaligen NVA-Gelände. Ein verlassener, heruntergekommener Ort. Sie finden Melanie in einem Kohleschuppen zwischen blauen Müllsäcken, eingewickelt in einem schwarzen Bettbezug. Die Haut am Hals ist verfärbt und ihr Kopf ist verwundet. Der Ort, an dem Melanie auf Jürgen traf, war die Piccolo-Bar. Sie suchte einen Bekannten. Jürgen hatte sie angesprochen. Sie kannten sich ja vom Sehen, weil sie war ja immer mal in der Bar gewesen. Und deswegen denkt man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, naja, der ist ja eh hier da, also ist er halbwegs bekannt. Melanie erzählte, dass sie etwas Streit mit ihren Eltern hatte und nicht nach Hause wollte und brauchte eine Schlafgelegenheit. Und da hat natürlich Jürgen sie eingeladen zu ihm. Und sie hat dann bei ihm auf der Couch übernachtet. Und es ist nichts passiert. Auf der braunen Couch.
Sehr vertrauenswürdig.
Am nächsten Tag rief Jürgen dann bei Melanies Schule an, hat sich als ihr Onkel ausgegeben und gesagt, dass sie krank ist. Aber da hat Melanie noch gelebt.
Ach so.
Die wollte einfach nicht.
Ja.
Am Abend besuchten sie einen Freund an der nahegelegenen Kaserne. Also ich denke mal, das war ihr Freund dann. Melanie stellte Jürgen als ihren Kumpel vor. Sie gingen dann in einen Kaffee, Jürgen trank zwei Bier. Danach fuhren sie zu zweit zu ihm. Gegen 1.30 Uhr klingelte ein Nachbar, der einen Hausschlüssel brauchte, den Jürgen die ganze Zeit für ihn aufbewahrte. Auch geil, oder? 1.30 Uhr?
Wirklich so.
Und normalerweise hätte er ihn immer in die Wohnung gebeten, doch diesmal sagte er komischerweise jetzt nicht. Und Jürgen trug auch nur einen Slip und ein schwarzes Hemd.
Komisch.
Und zwar 1.30 Uhr. 1.30 Uhr, auch ein bisschen, ne? Da kann man vielleicht auch gerade mal wieder aufgestanden sein. Wer klingelt 1.30 Uhr, würde auch gar nicht aufmachen. Es wird auch nie so richtig geklärt, was eigentlich dann später in der Nacht geschehen ist. Aber man denkt, dass ungefähr so 5 Uhr gewesen sein muss. Er sagte auch aus, dass sie im Wohnzimmer auf dem Sofa getrunken hätten. Melanie hat auch nicht so viel getrunken, sondern nur ein bisschen. Irgendwie so eine Sektflasche hatten sie, dann irgendwie ein bisschen Schnaps, ein bisschen Jim Beam und mit Cola und immer ein bisschen lustiger geworden. Und die Melanie hätte ihn dann geküsst und berührt. Und
auch
hat
so komisch,
sie dann,
so eine 16-Jährige?
Ja, ist irgendwie, finde ich, ein bisschen seltsam. Und er hat irgendwie, er konnte nie oder wollte nie oder keine Ahnung, und dann hat sie ihn angeblich dann irgendwie, hat sie über ihn gelästert, sie hätten sich gestritten, sie hätte ihn ausgelacht und hat sich wieder angezogen. Er hat sich vor allem an zwei Worte erinnert, sowas wie Versager und Schlappschwanz. Tja, das heißt ja aber nicht, dass man so ausrasten muss, oder? Aber
ja,
Melanie,
also das sagt
hat
man jetzt
angeblich
auch nicht, so.
Auch nicht aufgehört. Ich denke mal, er war eh betrunken und in Rage. Und da hat er sie wahrscheinlich dann so krass provoziert die ganze Zeit, dass er dann ja ihr ans Kinn gefasst hat, an den Hals zugedrückt hat und nicht wieder losgelassen hat.
10 Minuten lang auf sie eingedrückt hat und nicht gewusst hat, dass sie davon sterben kann.
Er hat aber gesagt, dass er dann wieder losgelassen hat. Er hat nur kurz zugedrückt. Und
das kann nicht sein.
Er hatte vor sich noch eine Flasche Jim Beam stehen, an die er sich noch erinnern konnte, die auf dem Tisch stand. Ich weiß nicht, ob er sie mit der Flasche dann sozusagen da irgendwie, ich glaube schon, wenn der Kopf verletzt war, dann hat es wahrscheinlich mit der Flasche eingeschlagen und hat sie gewürgt und dann eben erschlagen.
Wann war sie jetzt gestorben?
Er sagt, er könne sich nicht mehr daran erinnern, dass weil seine Erinnerung ausgesetzt sei. Und als er wieder zu sich gekommen ist, war sie im Grunde genommen schon tot, voll mit blutendem Kopf,
ja,
auf dem Wohnzimmertisch. Also ich denke mal, dass er die Flasche genommen hat und ihr über den Kopf gezogen hat.
Ja.
Und dann ist sie da angestorben dann. Das Ding war, es wurde ja gesagt, dass alles total ordentlich war. Als man allerdings die Matratze von der Couch umgedreht hat, war ein riesen Blutfleck drauf.
Nein!
Ja.
Also das ist ja auch ein bisschen dumm.
Ja, das aber schon kriegst du nicht raus. Also da musst du ja selbst dann, da musst du deine Couch aufschneiden. Aber selbst da
der hat Tapete
ja
abgemacht, der würde auch die Couch zerschneiden.
Ich glaube nicht, dass der so die Deko-Queen war.
Ja.
Um das dann nochmal irgendwie verbessern. Natürlich nimmt das Gericht auch nicht seine Version ab, ne? Oder seine Erinnerungslücken. Natürlich immer so, ja, ich war, hatte keine Ahnung, ich war betrunken, ich kann mich an nichts erinnern. Ich denke schon, dass er sich an wirklich alles erinnern konnte, und auch das Gericht urteilt auch so, dass er sich an alles erinnern kann. Man hat auch Sperma an der Leiche gefunden, also ist die Frage, hat er es erzwungen oder war es denn? Letztendlich ist es nie eindeutig,
ja,
gewesen.
Aber das ist ja an sich egal.
Das ist egal. Das Gericht verurteilt ihn wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft. Das ist fast die Höchststrafe zu der Zeit. Strafmildernd sei die unverhältnismäßig lange Haft für seine vorausgehende Tat, weil er ja zu lange da gesessen hatte.
Nein! Nein, das kannst du da nicht machen.
Ja, und so wie du jetzt eigentlich sagst, hä, das geht ja nicht, ist natürlich der Burkhard Stiebing auch übelst wütend, weil er das einfach die ganze Aussage nicht glaubt. Ne? Er hat ja auch bis zum letzten Tag gehofft, dass er die Melanie lebend findet. Die wurde dann eben, die konnte dann letztendlich dann wirklich auch beerdigt werden, was ja auch echt schrecklich war für die Mutter.
Wirklich?
Also die Vorstellung, das
musste Mutter, also wirklich.
Und er hat, der Privatdetektiv hat auch keinen einzigen Pfennig in Rechnung gestellt dafür. Ah. Weil er wirklich, er hatte ja versprochen, dass er sie leben findet. Ne, oder dass er sie findet, das ist, da kannst du auch keine Rechnung stellen. Also das kannst du ja nie. Das, also ich hätte es auch nie machen können. Stellst du dann, ach, können Sie mal, übrigens, die Rechnung ist noch offen.
Es tut mir wirklich leid, dass Ihre Tochter, das, ich verstehe das, aber hier, ja, die Rechnung. Mhm.
In den folgenden Jahren verbringt Jürgen seine Zeit in verschiedenen Gefängnissen. Aber diesmal bereitet man ihn auch auf ein Leben danach vor. Hat wohl dann noch mal eine Kochlehre absolviert.
Das hätten die auch vorher machen können. Ich habe ja
gesagt, therapiert und kommt in den offenen Vollzug. In einem Führungsbericht der JVA steht, dass es Hoffnung gibt, dass der Jürgen auch...
Weiß ich jetzt nicht.
Dass dir möglich ist, irgendwie ein straffreies Leben hinzubekommen.
Du musst dir mal vorstellen, ja. Also,
er wird
der
dann,
Typ,
pass auf, er wird 2008 entlassen.
Der
2008.
Typ hat irgendwann mal seinen Stiefvater vielleicht umgebracht, vielleicht auch nur angestochen, ist ziemlich egal. Danach hat der 3 Menschen auf einmal umgebracht und danach nochmal, ungefähr 22 Jahre später, nochmal eine 16-Jährige. Ja, die können doch nicht ernsthaft sagen, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der danach noch ein straffreies Leben führt.
Ja, der ist nee. Aber dann, der wird 1995 dann eben zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt, ne? Und auch ohne anschließende Sicherheitsverwahrung, weil die können es nämlich nie anordnen, weil nämlich in den neuen Bundesländern zu diesem Zeitpunkt gab es da auch noch keine Ausnahmeregelung. Das war da einfach nicht da. Und daraufhin wurde dann im März 2008 aus der Haft entlassen und lebt heute in irgendeiner kleinen Stadt, keine Ahnung. Und wahrscheinlich weiß auch dort niemand, wer er ist.
Ja.
Dass er,
na, das hoffe ich für die,
der Schlächter von Magdeburg war. Und ist. Ist eigentlich. Und wie viele Menschen er auf dem Gewissen hat.
Krass. Krasser Fall, wirklich.
Krass, oder?
Ich fand, das war mega erzählt. Also diese Perspektive von dem fand ich wirklich super.
Na, ich habe das hier über Stern Crime, habe ich auch ziemlich viel.
Oh, die sind sowieso gut. Die machen auch ein Magazin, glaube ich.
Verbrechen von nebenan. Die haben den Fall auch gehabt. Auch jetzt erst 2021, glaube ich.
Cool.
Und ja, übelst abgefahren. Also ohne die Sandra wäre ich jetzt auch nie direkt so drauf gekommen, aber das ist schon krass. Vor allem, ich finde das ja immer so spannend, so mit Wende und DDR, BRD, ne, und so, was dann passiert. Da gibt es ja wirklich krasse
Fälle. Ich finde das ja auch total spannend im DDR. Ich finde das...
Ist ein bisschen auch so hier wie unser allererster, ne, Rudolf Pleyl.
Aber auch so, mal abgesehen so von Verbrechen, finde ich DDR so, also spannend, so Geschichten davon zu hören.
Ja?
Ja, total.
Ich bin ja so ein DDR-Kind. Ja. Also nicht, dass ich in der DDR leben will jetzt noch, aber ich habe
halt das will, glaube ich, keiner.
Ganz gute Erinnerungen auch. Also so, was man als Kind halt hat, so DDR-Fernsehen 1, 2, 17.15 Uhr, Kinderfernsehen, Märchenstunde oder Pioniernachmittag, bringe bitte dein Haustier mit. Also im Sozialen waren sie zumindest gut. Und manchmal fand ich, auch wenn das natürlich viele ätzend fanden, also
Mama, das gesundheitsmäßig, kommt jetzt ganz falsch rüber, ja.
Gesundheitsmäßig war es okay. Hallo? In der Schule musste man, kam der Zahnarzt vorbei.
Hey, bei uns auch.
Echt?
Ja, natürlich.
What?
Ja.
Okay.
Bei uns kam in der Grundschule, jetzt nicht mehr, aber in der Grundschule kam jedes zweite Jahr der Zahnarzt vorbei.
Stimmt.
Haben wir gelernt, wie wir Zähne putzen.
Aber trotzdem bin ich froh, dass es die auch nicht mehr gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr mittwochs immer euer Haustier mitnehmen könnt.
Das wäre schon toll. Das wäre schon toll.
Alle bringen mit ihr Tier mit. Und bitte Hausschuhe an.
Ich finde ja eher die Vorstellung gruselig, dass du dein Land nicht verlassen darfst. Weiß ich
ja,
jetzt
aber
nicht.
Als Kind.
Ja, als Kind interessiert dich das nicht, aber.
Und wir sind, guck mal, wir sind immer nach Ungarn gefahren, weil mein Großvater ist ja, ja. Ungar gewesen. Also ich bin ja, was denn, ein Achtel, ein Sechzehntel, keine Ahnung. Von eurer Oma, der Vater war ja Ungar.
Ich glaube, du bist Viertel und wir sind Achtel.
Irgendwie, ne?
Ich glaube, dass wir Achtel waren, dann musst du ein Viertel gewesen sein.
Zumindest sind wir immer nach Ungarn gefahren. Das war schon echt eine Weltreise. Also wir sind 12 Stunden gefahren. Und was wir dort alles Cooles mitnehmen konnten aus Ungarn. Und dann hat sich das irgendwann gedreht. Da waren wir diejenigen, die immer die guten Sachen nach Ungarn gebracht haben, weil die wirklich nie so viel Geld mehr hatten. Aber es war eine schöne Zeit in Ungarn.
Ja.
Und ansonsten, ja. Aber ich bin schon froh, dass man jetzt überreden kann.
Ja.
Dass ich mich nicht mehr irgendwie für irgendeinen Witz erklären muss. In der Schule.
Warum?
Naja, meine Schwester hat immer mal einen Witz erzählt, wo dann irgendwie die Schulleitung kam, wo dann
mein
Papa sagte, die Witze bleiben mal lieber zu Hause. Das finden die alle nicht so toll. Oder hast du irgendwie die blöden falschen Klamotten angehabt, dann doch mal aus dem Westen irgendwas. Ja, wurde schon ganz schön kontrolliert alles. Das war schon nervig.
Ja.
Also ich bin froh, dass ich kein Erwachsener zu der Zeit war.
Ja.
Das ist schon das Maßregeln. Das war schon irgendwie krass. Genau, also Sandra, ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Was du sagst, du läufst ja öfters an dem Haus vorbei. Und ob das wirklich so war, was du gehört hast bisher, ob das so stimmt. Aber zumindest sind das die Sachen, die ich rausgefunden habe. Und ich hoffe, dir hat es gefallen.
Krasser Fall, also wirklich.
Ja, abgefahren, oder? Also ich hatte so ein richtiges Bild vor Augen, wie er dort diesen Schieber aufmachte. Und wahrscheinlich in so einer dunklen Wohnung.
Ja.
Ne? Und dann liest du das und denkst du so,
das ist ja wie
oh mein Gott,
Film.
Wenn der jetzt hinter mir stehen würde. Ich habe hier ich bin hier in einer Wohnung von einem Mörder. Und was ist, wenn der jetzt auf einmal auftaucht?
Krass,
bringt er mich auch gleich um, weil der macht
Kann ich mir schon gut vorstellen.
Und alle haben gedacht, der ist schon hingerichtet worden.
Ja.
Eigentlich konnte der eine komplett neue Identität aufbauen. Und das, wer weiß, wo er jetzt wohnt.
Ja.
Guck mal, 2008, ich weiß nicht, wann mal, er war 2073, war er 18. 18 wurden wir ja am 23.
Also 40 60 Jahre später.
Nee, 50 Jahre später.
Nee, 20.
Oder?
40.
Nee, 50?
Von 80 bis 20 sind
von
40.
Von 73 bis 23?
Ach, 23, ach so, 73, das sind 50, ja, hast recht.
Na, dann ist er jetzt 68.
Krass.
Oh mein Gott,
jetzt bringt er hoffentlich keinen mehr um.
Nee, ich hoffe nie. Und ich glaube, das würde man auch finden. Aber es hat bestimmt auch einen Grund, weshalb man den Namen auch nicht weiß. Dem wird wahrscheinlich, muss eine Chance gegeben werden.
Nein.
Nee, ich weiß da auch nie.
Also noch nie habe ich das erlebt, dass Namen von einem Mörder nicht genannt wurde.
Keine Ahnung.
Bei so.
Er hieß auf jeden Fall nie Jürgen.
Vielleicht heißt er ja Jürgen.
Nee, er heißt nie Jürgen. Man weiß nie, wie er wirklich heißt.
Okay, wir lassen das einfach. Wir
es gab ganz
einfach.
Verschiedene Namen.
Ja.
Wir lassen mal ihn hier Jürgen.
Ja, wir lassen Jürgen Jürgen sein.
Genau, Jürgen Jürgen. So, und damit, genau.
Toll.
Sind wir sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und schreibt uns und lasst uns ein paar Bewertungen da.
Auf jeden
wir
Fall.
Wir freuen uns über jeden Stern, das ist immer total cool. Weil wir sehen ja auch immer, wer welchen Fall so hört und was ich auch immer cool finde, dass auch jetzt immer noch so die allerersten Fälle so gehört werden und vor allem so Lieblingsfälle, die eigentlich ziemlich spät kamen, die zu Lieblingsfällen bei euch wurden, weil die auf einmal so an der Hörzahl wie sagt man?
Das hat mir Mama irgendwie schon dreimal erzählt. Das ist
ja, ich finde es immer
so, Mama einfach.
Ja, ich liebe Statistiken.
Ja.
Hallo? Das gucke ich total gerne an. Nee, das freut mich einfach. Weil
das
wir,
ist doch schön.
Wir sind jetzt auch nicht so, die jetzt die Zeit haben, um da irgendwie ständig bei Instagram irgendwie irgendwelche Infos zu teilen oder so weiter. Weil wir machen das ja wirklich gerne, um uns das zu erzählen und auch vielleicht, dass andere auch Spaß dran haben, das zu hören, nur weil es einfach interessant ist. Und wir freuen uns ja auch, wenn unsere ganze Familie das hört und immer erzählt, so, wir sind jetzt gerade, wir haben gerade eure Stimmen noch gehört oder Freunde, letztens waren wir auf einer Feier, kam dann welche zu uns, Mensch, wir haben gerade deine Stimme noch gehört. Ich so, hä, wie meine Stimme? Na, wir sind jetzt gerade bei Folge, keine Ahnung, Folge 7, gerade an der Stelle.
Ich finde das toll, wenn irgendwelche Verwandten das so.
Finde ich auch. Und ich finde es auch immer faszinierend, ich meine, wir zwei hören ja wirklich sehr viel True Crime Podcast.
Ja.
Wenn ich dann immer höre, ich höre eigentlich sehr oft, aber wir sind gerade mal Folge 8, wo ich denke, hä? Wo ich immer meine, wir sind eigentlich machen wir ziemlich wenig Fälle, aber trotzdem schafft es jemand gerade mal bei Folge 8 zu sein, weil ich weiß ja nie, wie es bei dir ist, Rose, aber ich höre manchmal wirklich ja, dadurch, dass ich viel im Auto sitze, das hintereinander weg. Und dann denke ich so, hä, wo ist jetzt die Nachfolge?
Ich habe 6 True Crime Podcasts ohne uns jetzt, die ich tatsächlich alle Folgen höre. Und immer wenn eine neue rauskommt, höre ich die auch.
Krass, und hast trotzdem in der Woche manchmal einen Moment, wo du denkst, ja. Jetzt habe ich gerade keinen neuen, echt?
Ja, ja, oft.
Boah, du musst ja viel hören.
Ja, immer.
Krass.
Ja.
Nee, ich höre zurzeit eigentlich nur, eigentlich fast nur Mord of X gerade.
Ja,
weil ich habe gerade eine Lieblingsserie, also das hat jetzt nichts mit True Crime zu hören, weil ich ja so viel Musik höre und ich liebe Musik, ich liebe Konzerte und ich kann nur empfehlen Daisy Jones and the Six bei Amazon Prime. Die Hauptdarstellerin wird übrigens von Elvis Presleys Enkeltochter gespielt und die singen so cool und die haben bei Spotify ein eigenes Album. Daisy Jones and Six ist so geil, kann ich nur empfehlen. Guckt euch das an. Und Vorreiter für diese ganze Band sozusagen, die es nie wirklich gab, also das ist nach einem Buch, anhand eines Buches, ist Fleetwood Mac. Deswegen, ich komme auch eher aus so einer Zeit. Ich bin zwar 44, aber ich höre gerne die Mucke von meinem Vater. Deswegen, mal als kleiner Tipp jetzt noch am Ende. Und genau. Hört uns weiter und wir sind gespannt, wie ihr die neue Folge findet. Und
ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß, denn es ging um Mord und Totschlag. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.